Im letzten Audiobeweis im Jahr 2025 sprechen wir mit Guido Burgstaller, der ehemalige Rapid-Stürmer und Nationalteamstürmer, spricht über seine aktuellen Aufgaben, über Rapid und was er sich von Stürmern wünscht, was er ihnen beibringen will. Das alles sind die Themen und ganz am Anfang sprechen wir mit Martin Konrad, der heute auch dabei ist, auch über Brillen und Dioptrien. Viel Spaß!
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 270.
Herzlich willkommen zur neuen Folge des Audiobeweis. Freut mich sehr. Heute den Fußballpensionisten, darf man das so sagen? Guido Burgstaller. Bei uns begrüßen. Oh, das ehrt mich aber. Das ist ja schon mal sehr schön. Dann kein Fußballpensionist. Denn noch voll im Saft, was das Kommentieren und das Moderieren betrifft.
Ist im auch Dienst noch, sozusagen, genau. Außerdienst, Guido.
Im Dienst, zweimal im Dienst, einmal Außerdienst. Martin Konrad ist heute auch dabei. Servus Martin.
Servus.
Guido, aktuelle Frage, was hat der Tag von Guido Burgstaller so auf dem Plan stehen? U19 sind Sie Stürmertrainer beim ÖFB, in der Akademie bei Rapid tätig, dann haben Sie die Bande mit Herz, ein Charity-Projekt, das Sie gegründet haben und verfolgen. Was steht am Terminkalender? Wie viele Stunden sind Freizeit? Wie viele Stunden ist Arbeit? Wie hat sich das alles verändert?
Boah, das ist jetzt schwierig zu erklären, aber ich probiere es. Also es gibt jetzt nicht so den richtigen Ablauf. Zum Beispiel jetzt ist ja von der Akademie, sind jetzt Ferien, also bei Rapid bin ich jetzt im Urlaub. Im ÖFB ist es ähnlich, weil da haben wir erst im Januar das nächste Trainingslager. Da ist jetzt auch nicht viel zu tun. Und ja, gerade heute war ich in Wien, waren wir mit der Bande mit Herz, haben wir da eine Übergabe gehabt. Bei Marius haben wir so einen Gehwalker übergeben, war wieder ein super schöner Moment für die Familie und auch für uns und für die ganzen Mitglieder, die da dabei sind. Und so ist einfach jeder Tag ein bisschen anders, ein bisschen was zum Vorausplanen und natürlich auch genügend Zeit für die Familie. Ja, und so schaut jetzt momentan der Plan aus.
Also Bande mit Herz kann ich Ihnen allen auch ans Herz legen, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn Sie diesen Verein, kann man so sagen, verfolgen möchten. Immer wieder schöne Projekte, wo Familien und Kinder, die Unterstützung brauchen, dann eben auch diese Unterstützung bekommen. Martin, wenn er so neben dir sitzt, der Guido, wir kennen ihn ja alle sehr gut vom Spielfeld. Du hast ihn oft genug kommentiert, du hast ihn oft genug erlebt. Am Spielfeld eigentlich anderer Typ, als wenn er so...
Mir gefällt, Freizeit, dass er jetzt Brille trägt. Ich.
Ja, es wäre im Spielfeld schwierig.
Ja, na ja, Sportbrille. Ja. Nein, aber wie viel Dioptrien haben wir denn?
1,5.
Okay, aber also das geht. Heißt, ja, aber das ist dann schon genau die Grenze, nicht,
wo man
dann.
Ja, ich merke es. Also ich probiere es ja nicht so oft zum Aussetzen, weil man gewöhnt sich dann wieder so schnell. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel längere Autofahrten habe oder was länger lese oder Fernsehen schaue, dann brauche ich es schon. Das merke ich schon. Aber du kennst das ja.
Tja. Wie viele Dioptrien, wenn ich rückfragen darf?
6.
Oh, gut, dann bin ich dazwischen mit 1,75 und 3.
Also. Und bei mir hat es begonnen mit 10 Jahren. Jedes Jahr ist eine gekommen. Mit 15, 16 war ich dann fertig. Okay. Also ging es nur mit Kontaktlinsensport. Aber wie gesagt, das heißt, ich habe ein Brillengesicht.
Ne? Ja, so kann man stehen. Ja, aber der Guido hat auch ein Brillengesicht, aber gut, der kann alles tragen.
Nein, ich finde es top. Brille steht gut. Macht das immer einen sehr seriösen Jungunternehmer, möchte ich fast sagen.
Wie in einem Startup. Die kickt aber dann mit Kontaktlinsen oder ohne?
Nein.
Die 1,5 Dioptrien und ohne?
Ich habe ohne, das ist eigentlich Instinktfußballer. Seit meinem Unfall.
Okay.
Genau. Sollte diese Brille tragen und ja, die hilft mir einfach da dabei, dass ich mit dem Licht habe ich ein bisschen Probleme. Okay. Wenn die Sonne und so in die Augen scheint, dass man die einfach ein bisschen unterstützt.
Dass man vielleicht einen Haken unter dieses Thema, machen Sie sich froh, dass es alles abgeschlossen ist mit diesem Zwischenfall, den Sie da hatten?
Ja, sehr. Also ist ja sehr viel von der Gegenseite rausgetragen worden. Ich habe mich da eigentlich immer sehr zurückgehalten und für mich ist das Thema erledigt und bin froh, dass ich körperlich ganz gut dastehe. Von dem her ist das Thema völlig abgekackt.
Und jetzt, was sind so die Herausforderungen, wenn man vom Profifußballer eben zu nicht mehr Profifußballer wird mit vielen verschiedenen Aufgabengebieten, der Tagesablauf vielleicht nicht mehr so geregelt? Was ist so die größte Herausforderung für Sie jetzt so im Alltag?
Ja, wie du sagst, es ist schon spannend, wenn man fast 20 Jahre in dem Job Fußballprofi ist, diesen täglichen Ablauf hat, diese Wochenpläne geschrieben kriegt und weiß man, was man zum Tun hat, wo man zu sein hat, zu geregelten Zeitabläufen, das fällt halt jetzt alles weg. Klar habe ich jetzt auch Zeitabläufe, für eine gewisse Zeit bin ich in der Rapid-Akademie, dann weiß ich, wann Trainingslager ist oder wann sich das ÖFB-Team trifft. Aber es ist ganz anders, ganz anderer Ablauf und klar, was ich merke, ist die körperliche Anstrengung fällt weg, was ich aber brauche. Bin sehr sportlich viel in der Freizeit unterwegs, weil ich merke einfach, ich habe früher über 20 Jahre täglich trainiert und das geht mir ein bisschen ab, dieses Ausbauen, sage ich mal. Und das mache ich halt jetzt mit Freizeitaktivitäten, ob es Tennis ist, bin viel in den Bergen unterwegs, probiere ich das so, mir ein bisschen zurückholen, was ich eigentlich gewohnt bin über Jahre.
Aber diese Umstellung vom Profispieler zum jetzt Pensionisten und Anführungszeichen oder eben nicht mehr Profisportler, das ist für manche total schwierig, weil eine große Leere entstehen kann. Ist das bei dir nicht der Fall? Ich höre es gerade heraus, du hast Zeit für Dinge, für die du vielleicht früher nicht so viel Zeit gehabt hast.
Ja, ich glaube, das ist auch unterschiedlich von Typ zu Typ. Ich bin jetzt nie der Typ gern gewesen, der gerne in der Öffentlichkeit steht oder sich um Interviews gefreut hat. Oder allgemein, am Platz bin ich gerne am Mittelpunkt gestanden. Sollte ja ein Stürmer im Mittelpunkt stehen, das hat mir getaugt, aber alles, was so außerhalb war, rundherum, da wollte ich eher mehr Ruhe haben. Und von dem her war das eigentlich für mich jetzt nicht so die große Umstellung, weil ich sowieso in meinem privaten Leben eher gern zurückgezogen bin und viele Dinge mache und viel gern in der Natur unterwegs bin. Und das, was ich jetzt früher alles nicht machen habe können oder selten gemacht habe, weil ich halt im Urlaub gehst du nicht jeden Tag Skifahren oder auf einen Berg, da kurierst du dich aus. Das mache ich halt jetzt sehr, sehr viel.
Das Thema Skifahren, vielleicht ganz spannend, gibt ja auch immer wieder die Gerüchte in Verträgen von Fußballern, steht drinnen, dass man nicht Skifahren darf im Winter. Hat es das bei Ihnen auch gegeben und haben Sie sich vielleicht einmal das eine oder andere Mal darüber hinweggesetzt?
Nein, ist bei mir nie drin gestanden.
Okay. Immer rausstreichen lassen?
Bei Österreich haben Sie sich das nicht getraut, reinschreiben. Nein, aber ich habe grundsätzlich damals, wo ich in Deutschland war, Nürnberg, Schalke, St. Pauli, habe ich mir auch gar nicht getraut, Skifahren zu gehen, weil es war mir einfach das Risiko zu hoch. Du musst nicht einmal selber schuld sein. Es geht so schnell, es braucht ja nur eine fahren oder du rutschst einmal aus. Und beim Skifahren ist dann meistens irgendwas beim Knie. Also das war mir dann da schon zu riskant.
Genau, Manuel Neuer hat.
Zum Beispiel, ja. Ist halt dann richtig deppert, wenn er das passiert.
Das definitiv. Wenn Sie jetzt so zurückblicken, weil Sie auch Ihre Stationen schon angesprochen haben, gibt es eine Station, die Sie rausstreichen würden und Sie sagen, das war eigentlich so die Zeit meiner Karriere, also St. Pauli habe ich
FC Kärnten
noch nachgeschaut.
War schön.
Ja. Cardiff glaube ich jetzt nicht.
War in dem Sinne nicht schön für meine fußballerische Weiterentwicklung, aber für meine menschliche war es auch schön. Mhm. Also es ist eine super Stadt, ich habe sehr viel mitgenommen in der Zeit, auch wenn es scheiße war für mich, entschuldige den Ausdruck. Aber jetzt da einen einzelnen Verein außer zu streichen, wäre ein bisschen unfair, weil ich mir wirklich überhaupt wenn ich die deutschen Vereine ansprich, mit Nürnberg, Schalke und St. Pauli, wirklich überall sehr wohl gefühlt habe und auch überall gut aufgenommen worden bin und die Leute, glaube ich, auch eine Freude gehabt haben, dass ich bei dem Verein war. Und grundsätzlich, wenn du jetzt nur das Sportliche betrachtest, war natürlich der Schalke 04 schon das Größte mit der Europa League, Vizemeisterschaft, Champions League. Also das waren schon so Highlights.
So gut, absolute Kultvereine.
Ja, nur.
Also Kärnten in der Neustadt ist jetzt vielleicht nicht der absolute Kult, aber
das nehmen wir jetzt raus.
Irgendwo muss man anfangen. Ja, genau. Aber ich wollte nur sagen, so Schalke, was sagst du zu Schalke aktuell noch dazu?
Österreichischer Beitrag.
Überragend.
ich verfolge schon und ich finde es überragend, dass es wieder in die Spur gebracht hat, vor allem mit der Mentalität, mit dem Malochen, wie man sagt, auf Schalke. Finde ich richtig cool und
junge Spieler.
Ich drücke in die Daumen, weil jetzt haben sie wirklich eine super Hinrunde gespielt und dass sie es in der Rückrunde wieder schaffen, dass sie in die erste Liga zurückkommen. Und das ist einfach ein Verein, der in die erste Liga kehrt. Schon allein wegen der ganzen Fankultur und alles, was da ist.
Die Stationen angesprochen, es waren halt auch immer in ihrer Karriere Vereine, die schon emotionalisiert haben. Kärnten und Wiener Neustadt. Ja,
das war entscheidend, genau. Sonst wäre er vielleicht nicht zu den anderen Vereinen
gegangen. Klammern wir jetzt aus, aber haben Sie sich bewusst auch immer wieder, Sie haben ja sicher mehr Angebote gehabt, das eine oder andere Mal, außer die Vereine, für die Sie sich entschieden haben, Sie sich bewusst immer für diese Vereine entschieden, die emotionalisieren?
Ja, das war schon immer mein Wunsch, bei solchen Vereinen zu sein, wo es sehr emotional zugeht, wo eine große Fankultur ist, wo auch eine gewisse Geschichte, Tradition dahinter steckt. Es ist jetzt wahrscheinlich, braucht man auch ein bisschen Glück, dass die Vereine wollen, aber ich glaube, das habe ich auch ausgestrahlt, dass ich zu so einem Verein auch gut passt. Deswegen bin ich auch irgendwie, ich will mir jetzt nicht selber zu viel loben, das tue ich ungern, aber deswegen habe ich wahrscheinlich auch überall gut hingepasst und die Leute haben mir Freude gehabt, dass ich bei den Vereinen gespielt habe. Und das hat einfach zu mir gepasst und ich habe mich da immer wohlgefühlt, deswegen hat es auch nie eine andere oder hat es nie andere Vereine groß für mich in Frage, sind nie andere Vereine für mich in Frage gekommen. Deswegen hat es perfekt gepasst.
Was braucht es da auch als Spieler, wenn man bei so einem großen Verein, bei so einem emotionalen Verein performen will, performen muss? Welche Attribute, würden Sie sagen, muss ein Spieler mitbringen?
Boah, schwierig zu sagen. Du musst halt mit dem Druck und mit dem zurechtkommen, dass da es in beide Richtungen ausschlagen kann. Vergleichen wir es jetzt mit Rapid.
Super Überleitung.
Ja, natürlich sind die Fans sehr unzufrieden, wenn sie die Leistung sehen, aber du musst das als Spieler, ist das völlig normal. In Deutschland wird darüber überhaupt nicht diskutiert. Wenn wir als Mannschaft schlecht spielen und vor allem die Mentalität nicht passt, dann sind sie ja unzufrieden und dann pfeifen sie auch. Ist wurscht, ob das in Nürnberg war, habe ich beides erlebt. Höhen und Tiefen, ob es auf Schalke war, habe ich beides erlebt. Ob es auf St. Pauli war, habe ich beides erlebt. Und das Gleiche war bei Rapid. Wenn ich zu so einem Verein gehe, da muss ich halt auch wissen, auf was ich mein lasse. Es ist umso schöner, wenn du erfolgreich bist bei so einem Verein. Aber natürlich ist es auch umso schwieriger, wenn es nicht läuft. Dann ist klar, dann ist das Trikot, wie sie immer so schön sagen, um ein paar Kilo schwerer. Aber auf das muss ich mich als Spieler einlassen oder ich muss es lernen. Ich bin auch als Junge zu Rapid gekommen und da habe ich auch mit vielen Situationen umgehen lernen müssen. Und das musst du so schnell wie möglich adaptieren.
Aber das Interessante ist, ich glaube, der Unterschied ist schon auch, wenn ich mir Schalke anschaue, die spielen da gegen einen Abstieg in der zweiten Liga und es kommen 60.000. Also wenn es bei Rapid nicht läuft, dann kommen eben keine 20.000, 24.000. Also die Bereitschaft zwar zu kritisieren, die Mannschaft, aber trotzdem ins Stadion zu gehen, ist eine andere in Deutschland, also zumindest bei diesen Kultvereinen.
Ich glaube, das ist jetzt hart ausgedrückt. Ich glaube trotzdem, dass ein anderes Einzugsgebiet ist jetzt auf Schalke. Schalke eine große Wucht hat. Ich glaube, die drittgrößte Mitgliedschaft in Deutschland hat. Mhm. Rapid, wenn man jetzt sagt, aufs ganze Land bezogen, von der Bevölkerung in Österreich schon von den Zuschauernzahl auch top ist. Und
nein,
trotzdem,
nein, schon klar, aber die Unterschiede sind.
Verschiedene Fanclubs aus dem Burgenland anreisen, aus Niederösterreich, Steiermark. Aus Oberösterreich, Steiermark, wo sie überall her, sogar aus Kärnten kommen. Und natürlich ist es da nicht immer so leicht. Und
Ich kann mich nicht auf Rapid beziehen. Ich sage sogar, bei Sturm ist es so, bei Salzburg ist es so, beim LASK, bei der Austria. Wenn der sportliche Erfolg nicht da ist, hast du gleich einmal um ein paar tausend Zuschauer weniger. Und ich glaube, weil das vielleicht, ich will nicht sagen, die Schönwetter-Fans sind, aber die halt sehr auch nach Ergebnissen geben, nach Erfolg. Und gerade bei Schalke oder auch bei St. Pauli hast du den Eindruck, da kann kommen, was will. Das ist da so tief drinnen und da geht man einfach zum Club, auch wenn es ihm schlecht geht, unter Anführungszeichen. Also das ist mein Eindruck von außen, deswegen
ist mir
wenn du es so, anders siehst.
Ich habe jetzt nicht die genaue Zuschauerzahl, klar, dass in Deutschland immer jedes Spiel fast ausverkauft ist, bei den Traditionsvereinen ist klar, dass es kleine Unterschiede gibt in Österreich, manchmal sind 1.000 weniger oder sind 2.000 mehr. Das wird schon so sein, dass einfach die Fankultur, würde ich jetzt nicht sagen, besser ist, einfach nur mal die Mitgliedschaft oder der Andrang vielleicht um eine Spur oder einfach größer ist in Deutschland, das muss man schon sagen.
Die Frage ist, aber ob der Österreicher an sich so ein sportbegeisterter Mensch ist, wie es vielleicht in Deutschland eben der Fußballfan ist oder in England der Fußballfan ist. In anderen Nationen gibt es ja andere nationale Sportarten, aber wenn man bei uns abseits des Fußballs hinschaut, also eine Tageskarte kriegt man immer noch bei Sportveranstaltungen
in
anderen Sportarten. In allen Sportarten, finde ich.
Ja.
Aber es ist wurscht, ob es beim Eishockey ist, ob es beim Fußball ist.
Außer es ist halt der absolute Hype.
Und es läuft.
Genau. Und es läuft, dann sind alle dabei. Und das meine ich eben. Nicht? Und man hat den Eindruck, das ist eben bei Schalke, musst du dich trotzdem anstellen. Auch wenn es in der zweiten Liga nicht gut läuft. Weil das halt so verankert ist. Das gehört einfach dazu, wie, ich sage mal, zum Bäcker gehen, Semmel kaufen. So ungefähr. Und gehe halt am Wochenende auf Schalke ins Stadion.
Ja, das stimmt schon. Ja.
Wenn wir es auch schon ein wenig Rapid angerissen haben, wie verfolgen Sie die Saison von Rapid? Klar, Sie sind in der Akademie tätig. Schauen Sie sich jedes Spiel an? Sind Sie oft im Stadion? Wie versuchen Sie, Rapid zu verfolgen?
Wenig. Also
absichtlich?
Absichtlich, ja, weil gerade die ersten Wochen oder Monate, muss ich sagen, habe ich gar keinen Fußball geschaut, weil ich bewusst mir da ein bisschen zurücknehmen wollte, ein bisschen abschalten wollte. Und jetzt dadurch, wo ich im Oktober habe ich ja wieder angefangen bei Rapid als Akademietrainer, verfolge ich schon das eine oder andere Spiel. Und da merkt man halt selber, dass man gern wieder unterstützen möchte, ein bisschen helfen. Deswegen traue ich erst gar nicht den Fernseher auf, weil wenn du die Spiele siehst, die Kulisse, wird man schon ein bisschen wehmütig, aber das ist, glaube ich, völlig normal.
Haben Sie sich aber eigentlich eine schlechte Zeit ausgesucht, um wieder Rapid etwas näher zu verfolgen? Weil im Sommer ist es ja eigentlich super gelaufen. Seit Sie schauen, jetzt überspitzt gesagt.
Also bin ich schuld.
Gerade ein bisschen schwierig.
Ja, das nehme ich gerne. Nein, gerade klar, es ist eine schwierige Phase. Brauchen wir nicht drum herum reden, dass alle sehr unzufrieden sind und dass es einfach zu wenig ist, ist, glaube ich, auch allen klar.
Haben Sie einen Punkt, wo Sie jetzt ansetzen würden, weil Sie auch diesen Verein ja in- und auswendig kennen? Sie kennen einen Großteil oder einen Teil der Mannschaft noch, sind ja einige Neuzugänge dann gekommen im Sommer. Was fehlt in Ihren Augen, dass diese Mannschaft performen kann?
Boah, da gibt's nicht den einen Punkt und es läuft wieder von ganz allein. Ich glaube, es ist wieder ein großer Umbruch, hat wieder stattgefunden. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht so viel verfolgt, dass ich jetzt sagen kann, okay, warum das mit dem Peter Stöger oder wie das alles gelaufen ist, warum hat das nicht geklappt, da kann ich eigentlich echt wenig dazu sagen, aber man sieht halt einfach die letzten Spiele, was ich gesehen habe, was völlig normal ist, dass sie sehr unsicher sind, überhaupt kein Selbstvertrauen haben. Ich kenne ein paar Spieler noch und klar, wenn du dir das im Fernsehen anschaust, denkst du auch, mach mal deinen Teil, du kennst die Jungs ganz anders und wenn du in so einer schwierigen Phase bist, bringt alles Reden und Tun und Zusammensitzen nichts, sondern du musst einfach die zurückarbeiten, die Basics abrufen. Es klingt immer alles einfach, aber sonst kommst du da aus der Gasse nicht raus, wo du dich befindest. Und für das haben sie jetzt wirklich die ganze Wintervorbereitung Zeit, dass sie sich da zusammenreißen und so schnellstmöglich wieder in die Erfolgsspur kommen.
Wie siehst du, Martin, so prinzipiell die Saison von Rapid? Am Anfang ist es ja unglaublich steil bergauf gegangen, den besten Start in der Bundesliga seit der Mondlandung bei Rapid.
Da war noch gar nicht die Bundesliga 1969.
Ja, genau. Also eigentlich der beste Start der Bundesliga. Und jetzt eben die letzten Spiele absolut nicht so performt, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. In der Saison sehr viel Unruhe im Verein, aktuell auch auf Trainersuche. Die Neuzugänge werden diskutiert, die am Anfang hochgelobt wurden. Jetzt sind sie vielleicht doch nicht so gut.
Ja, Pulver
fast schon explodiert oder glaubst du, kommt da vielleicht sogar noch mehr?
Ich finde, die Explosion ist noch immer vorhanden, weil wenn man einen Trainer schickt, so früh, mit dem man eigentlich vieles vorhat, dann spricht das ja auch dafür, dass es vieles nicht in Ordnung ist. Und es ist ja jetzt Fakt auch nicht besser geworden. Man ist im Moment Siebenter. Und wenn ich mir die 5 Spiele ansehe, die da anstehen, im Frühjahr, also abgesehen vom Cup.
Derby ist dabei.
Das zweite Spiel ist das Derby. Ich glaube, der Auftakt ist schon mal gegen Hartberg. Gibt es auch viele Geschichten im Laufe der letzten Jahre gegen Hartberg. Dann kommt das Derby und dann sind die anderen Gegner noch, wenn mich nicht alles täuscht, WAC, Salzburg am 22. Spieltag und ich glaube, Altach auswärts noch. Also alles Mannschaften, die auch noch irgendwie eine Chance haben, um oben dabei zu sein in der Meistergruppe. Ich würde sagen, es ist eine echte Herausforderung. Es ist alles möglich, aber wie es der Guido gesagt hat, da muss einiges passieren. Ich weiß ja nicht, gibt es jetzt dann einen neuen Trainer, also nämlich einen anderen, oder macht es der Stefan Kulowitz weiter? Markus Katzer ist ja jetzt irgendwie trotzdem so, man hat zwar gehört, er bleibt, aber was weiß man schon, was heute heißt, er bleibt. Ja, das kann ja auch wieder anders sein. Und dann ist die große Frage, nachdem sehr viel, glaube ich, investiert worden ist in Spieler, du hast das auch gesagt, wie fit sind diese Spieler? Denn das kann ich jetzt schon sagen, dadurch, dass Peter Stöge auch bei uns und mit uns sehr viel gearbeitet hat, durften wir dann doch auch den ein oder anderen Austausch haben in der Phase, wo er noch Trainer war. Und er hat schon im August gesagt, all die Neuerwerbungen, und das war dann Anfang September, dann kam noch ein Sie, all die Neuerwerbungen gut und schön, aber es sind keine Spieler dabei wie Burgstaller, wie Bellio und wie Jansson, die für 3/4 der Tore in der letzten Saison in irgendeiner Form in der Entstehung mitverantwortlich waren. Die hat er jetzt nicht. Und dann noch zusätzlich der Abgang vom Sangaré. Also Er hat immer schon gewarnt, öffentlich, aber auch intern hat er immer wieder auch gesagt, er ist sich nicht sicher, ob die Qualität genau dieselbe ist, weil ja alle immer gesagt haben, wow, was für ein Kader. Und jetzt könnte man sagen, er hat recht gehabt, unabhängig davon, ob vielleicht auch noch andere Dinge mitverantwortlich sind, weil es ja dann auch geheißen hat, da gab es nie den klaren Plan oder es gab unterschiedliche Pläne und so weiter und Individualtrainer und so. Also jeder hat da möglicherweise eine andere Meinung. Aber Fakt ist, dass der Kader sicherlich sehr stark geredet wurde, aber vielleicht ist er auch so stark, aber die Spieler ist im Moment deshalb auch nicht schaffen, weil viele der Neuerwerbungen ja in den Jahren davor nie irgendwo Stammspieler waren, sondern vor allem Ergänzungsspieler waren und deshalb auch jetzt sehr viel verletzt sind. Also sicherlich sehr viel unglücklich gelaufen, aber ich glaube, dass das noch nicht vorbei ist. Also das kann noch ein ganz unangenehmes Frühjahr werden.
Gut, da können Sie der Argumentation von Martin Konrad was abgewinnen, dass sehr viele Spieler, die gekommen sind, eben dieses Leistung bringen über einen ganzen Saisonzeitraum vielleicht nicht gewohnt sind, nehmen wir ein, zwei Spieler einfach aus oder vielleicht auch andere Interpretation dieser Wucht oder dieser Größe des Vereins, weil wir schon vorher darüber gesprochen haben, wie schwer dann dieses Trikot werden kann. Sind das so die Hauptthemen, die Sie sagen, das beschäftigt die Neuzugänge wahrscheinlich am ersten?
Ja, ich bin ja voll bei Martin, was er gesagt hat. Klar, du hast sehr viele neue Spieler geholt, wie ich immer gehört habe, sehr viele Potenzialspieler, die ein gewisses Talent haben, die Fähigkeiten haben, die überragend sind, aber noch nicht lang auf einem hohen Level gezeigt haben. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied und du brauchst natürlich Spieler, auf die du verlassen kannst, die konstant spielen, die konstant fit sind, Ankerspieler. Und ich glaube, das war gerade am Anfang, ein Krigic war viel verletzt, ein Louis Schaub hat nicht gespielt. Du brauchst trotzdem deine Ankerspieler, gerade der Trainer, glaube ich, braucht seine 3, 4, 5 Spieler, verlängerten Arm, wo er weiß, die kann er sich verlassen und die anderen können von der Performance einmal gut sein, einmal schlecht sein, weil sie junge Potenzialspieler sind.
Oder neue Spieler.
Wenn man sagt, genau, ja. An Isaac Jansson zum Beispiel hat auch nicht jedes Spiel gut gespielt, aber die Spiele, wo er gut war, hat er uns den Sieg geholt, weil er einfach gegen Salzburg zweimal angetreten ist und unglaubliche Fähigkeiten hat und das Spiel, glaube ich, passt noch nicht ganz zusammen und ich glaube, das ist ein großer Faktor.
Ist es, also wie schwierig ist es vielleicht auch, wenn man diese Umbruchsaison jetzt dann nimmt, sehr viele Neuzugänge, Leistungsträger oder Scorerpunkte haben diesen Verein verlassen und auch mit Sangaré und Burgstaller einfach auch Leistungsträger auf dem Feld. Inwiefern fehlt da vielleicht auch in dieser Mannschaft eben ein Burgstaller, der unter Anführungszeichen die Kabine zusammenhält, ein Spieler, der Erfahrung hat bei diesem Verein, der aber auch genau weiß, worauf es ankommt bei einem Traditionsverein, diese Basics zu bringen und an dieser Aufgabe einfach nicht zerbricht.
Ich glaube, das Thema wird immer sehr groß gemacht und ist schon sehr viel besprochen worden. Ich will jetzt gar nicht so viel über mich reden, sondern ich glaube, das Wichtigste ist für die Jungs oder in einer Kabine, dass du Spieler hast, du weißt, du kannst dich auf die verlassen. Und du musst gar nicht immer so viel geredet werden oder um einen heißen Brei geredet werden. Klar muss man sich über Sachen aussprechen und dekommunizieren. Aber das Wichtigste ist, dass du Spieler am Feld hast, wo du weißt, die bringen Leistung. Und was das dann für Leistung ist, ist dann wurscht, ob jetzt einer Scorer macht, aber einer, der was weiß, du kannst sich die Spieler anhalten, auf den kann ich mich verlassen, auf den Burschen. Das sind einfach 3, 4 Spieler, brauchst du da auf verschiedenen Positionen. Und dann kennen sich auch die Jungen oder Jüngeren daran anhalten. Und es müssen nicht immer alte Spieler sein, sondern es können auch 25-Jähriger konstant eine gute Saison spielen. Und ich glaube, das ist extrem wichtig.
Konstant gespielt in der Saison?
Wie gesagt, ich habe leider nicht so viel.
Martin, nicht so viel gesehen. Du hast mehr kommentiert.
Von dem her.
Weil eigentlich Zvetkovic, der vergangene Saison eine Bank war.
Der Gute war im Herbst konstant, muss ich sagen. Konstant nicht dabei. Aber ganz schwierig. Aber das ist dann auch, wenn es natürlich nicht die Ergebnisse gibt, dann läuft es nicht. Das ist auch für einen Jungen wie für einen Wurmbrand. Ne? Das hat im letzten Jahr ganz gut begonnen und das hat auch im Sommer ist es dann ganz gut weitergegangen, aber es ist dann genauso mitgerissen worden, möchte ich mal sagen. Und ja, eigentlich,
ich meine, du kannst von einem Niki Wurmbrand nicht.
Kann ich aber überhaupt nicht. Nein, aber ich hab gerade gedacht, ob es einen gegeben hat, der vielleicht über den Durchschnitt war und das stimmt eben nicht. Auch bei ihm ist es dann nicht so gewesen. Ich kann es nicht erwarten, klar. Und wenn schon die anderen, die Erfahreneren nicht schaffen. Also insofern fällt mir jetzt überhaupt kein einziger ein, wo ich sage, der war konstant auf einem Niveau, das positiver. Ja? Natürlich hat es auch mal gegeben, wo es vielleicht sogar unterdurchschnittlich war, aber insofern ist das auch eine Folge dessen, was ihm dann passiert ist. Ne? Und das hat begonnen beim Torhüter, weil da haben wir dann letztlich sind zwei eingewechselt worden im Laufe der Herbstsaison und bis hin ganz nach vorne, wo es zwar Mbui am Anfang immer war, aber jetzt am Schluss ja, auch nicht mehr fix gespielt hat, ne? Und auch teilweise verletzt war. Also es ist ja alles dazugekommen. Nein, ich würde sagen, schwierig. Also eben keine Achse, wo sich die anderen aufrichten oder anhalten können.
Ja, und es gibt vor Weihnachten noch ein Spiel für Rapid am Donnerstag in der Conference League in Mostar. Für Rapid geht es, sagen wir es ganz ehrlich, um die Ehre. Also null.
Um Geld.
Ja, klar, um ein paar Euros in der Conference League.
100.000 Euro für einen Sieg. Ne?
Genau, wird ja vielleicht auch dann eine Punkteprämie ausgeschüttet an die Spieler, aber also mit null Punkten in der Conference League dazustehen, wenn man überlegt, dass man in der Vergangenheit so Vierter war, ist das irgendwie erklärbar, greifbar oder realisierbar, dass man da international überhaupt nicht performt? Sie waren ja letzte Saison da auch immer wieder dabei und das waren ja richtig, ab und zu, interessante, heiße Spiele, oder?
Ja, voll, ist natürlich, ja, sage ich jetzt einmal, wenn man durch die Rapid-Brille schaut, extrem bitter und unglaublich enttäuschend, wenn man auf die Tabellen schaut und man steht mit null Punkte da, ist jetzt nicht nur für Rapid, sondern für den nationalen Fußball Österreich extrem wichtig, auch wenn man Sturm Graz-Salzburg, war das einfach gut gewesen für Österreich, für die Punkte und das ist schon sehr enttäuschend, dass man da null Punkte und deswegen hoffe ich einfach, dass man zumindest am Donnerstag ein gutes Spiel abliefern und dort drei Punkte holen, auch wenn es schwierig wird, weil ich glaube, so leicht ist der Gegner auch nicht, da geht es auch noch um viel
für den die Gegner. Noch in die Top 24
genau, eben und ja, dann hofft man einfach aufs Beste.
Es ist natürlich Rapid aktuell in einer Phase auf Trainersuche. Stefan Kulowitz macht es jetzt. In den letzten Wochen wurde oft diskutiert, gibt es überhaupt einen richtigen Trainer für Rapid? Was muss ein Trainer bei Rapid mitbringen? Es wurden jetzt sehr unterschiedliche Typen immer wieder probiert bei diesem Verein und irgendwie hat keiner so richtig funktioniert, kann man ja auch so sagen. Was braucht Rapid für einen Trainertypen,
Guder? Ich bin Gott sei Dank kein Sportdirektor.
Ist Gott sei Dank. Und auch kein Trainer, also noch nicht Trainer auf dem Niveau.
Richtig, ja. Nein. Was braucht es?
Mit der Lizenz für dieses Niveau, sagen wir so.
Das ist immer schwierig zu sagen. Ich glaube, es braucht schon einen Typ Trainer, der was weiß, wie so ein Verein tickt. Ich glaube, das sollte einmal, oder ist keine schlechte Voraussetzung, dass du weißt, wie ein Traditionsverein tickt. Sage ich jetzt einmal so. Ob das jetzt dann ein ausländischer Trainer oder österreichischer Trainer und welche Fähigkeiten der genau mitbringt und welches System und Offensivfußball mit Pressing und was da alles in der Trainersprache so dazugehört. Aber ich glaube, vom Typ allein sollte der Trainer schon wissen, auf was er sich da einlässt, auf was ihm zukommt, dass er viel wegmoderieren kann und muss. Das ist, glaube ich, dann hat er schon einmal gewonnen, wenn er das gut kann.
Jetzt könnte man aber sagen, mit Peter Stöger hast du einen, der weiß, wie so ein Verein tickt. Der war da. Der hat dort gespielt, der kennt Wien, der kennt genau die Gegebenheiten. Davor habe ich einen Nerd gehabt, könnte ich jetzt sagen, mit dem Klaus. Ja,
aber der kennt es auch, der hat den ersten FC Nürnberg trainiert.
Dann also, sagen wir, wenn man die Jahre aber da siehst du ja, wie kompliziert es und komplex es ist. Also da gibt es Menschen, die vielleicht Voraussetzungen haben, aber vielleicht zur falschen Zeit am falschen Ort sind. Mich würde interessieren, du hast viele bekannte Trainer gehabt in deiner Karriere, also nicht nur den Robert Klaus zum Abschluss. Cardiff Solskjaer war, glaube ich, der einzige Trainer von dem, wie wir schon mal geredet in einer anderen Sendung, der auch Stürmer war. Alle anderen Trainer waren entweder nie auf dem höchsten Niveau oder wie Hulp Stevens haben eher, eher ein Rosenmäher gespielt in ihrer Karriere. Aber welcher deiner Trainer zum Beispiel?
Solskjaer war der kürzeste Trainer, meinst
Aber welcher?
War zwar ehemaliger Weltklasse-Stürmer, aber war leider nur zwei Monate mehr Trainer.
Ja, aber welcher deiner Trainer, die du gehabt hast, von David Wagner über Weinzierl und vor allem Domenico Tedesco oder so, welche deiner Trainer, wo würdest du sagen, die haben die auch erstens einmal geprägt, weil du sagst, da habe ich viele annehmen können und die wären auch so Trainer, die vielleicht so einem Traditionsclub wie Rapid gut tun würden, im Wissen, dass das jetzt nicht passieren wird, weil die vielleicht gerade woanders unter Vertrag sind oder gar kein Interesse haben.
Ich habe wirklich, sage ich jetzt nicht nur so, aber wirklich viele gute Trainer gehabt. Aber mein Bester und mit dem Trainer, wo ich sage, den kann ich ja viel verdanken und mit dem habe ich ja gute Jahre verbracht, war schon der Domenico Tedesco. Habe ich schon sehr viel gelernt. Hat mich ja damals zum Mannschaftsrat auf Schalke aufgezogen, haben viel gesprochen. ist er jetzt bei Fenerbahce. Ich darf ihn auch einmal besuchen kommen, darf ihn einmal über die Schulter schauen und ein bisschen lernen von ihm. Auf das freue ich mich sehr. Und wie gesagt, er hat sich danach von Aue zu Schalke aufgearbeitet, ist dann nach Moskau mit Leipzig, glaube ich, den ersten Pokalsieg geholt und zur belgischen Nationalmannschaft. War schon sehr beeindruckend, weil wir damals auf Schalke, wie es ja jetzt auch groß thematisiert wird, Gruppenbildung für ausländische Spieler, wir haben das gleiche Thema gehabt. Also wir haben auch viele Afrikaner gehabt, Franzosen, Spanier. Er kann halt 5 Sprachen, hat das immer in jeder Besprechung oder wenn er mit jedem Einzelnen wegmoderiert, ist viele Einzelgespräche und das ist dann schon sehr beeindruckend gewesen, wie er auf die Spiele eingegangen ist und deswegen waren wir auch so erfolgreich, muss man schon sagen.
Also, jetzt hätten wir eigentlich in unserer Sendung Rapid.
Empfehlung
Tedesco. Fenerbahce, könnte sein, dass das nicht so einfach ist.
den da rauszubekommen, wahrscheinlich eher schwierig.
Aber die Herangehensweise, wie er mit uns umgegangen ist, mit den ganzen verschiedenen Kulturen und natürlich gibt es Gruppenbildung und das ist auch völlig normal, dass das so ist, aber das darf nicht am Platz sein, dass die Gruppenbildung ist, sondern am Platz hat jeder immer gewusst, was er zum Tun hat. Und das ist der Unterschied. Ob du in der Kabine jetzt mit dem zusammen sitzt oder mit dem besser verstehst, ist völlig in Ordnung, soll auch so sein. Aber sobald es am Platz rausgeht, muss jeder wissen, was zum Tun ist und wie man erfolgreich ist.
Ja, kann man so festhalten. Die Frage ist, Stefan Kulowitz, kennen Sie auch aus Ihrer Zeit. Was zeichnet ihn vielleicht auch aus? Er ist eigentlich jetzt sehr schwierig zu bewerten, ne? Weil er war jetzt zweimal Interimstrainer, einmal eben noch dieses internationale Ticket geschafft, jetzt gerade läuft es nicht so, wie er sich das vielleicht vorstellt, wie so ein Trainer in der Phase jetzt zu bewerten, ist das einer, wo Sie sagen, ja, lasst ihn doch weiterarbeiten?
Ich kenne ihn cooler noch als Mitspieler, ich kenne ihn auch als Trainer, noch einen Robert Klaus, wo wir noch das Minimalziel erreicht haben, glaube ich, wo wir dann Gott sei Dank gut performt haben, dass wir das noch erreichen. Ich glaube, dass man jetzt, wenn man es fair betrifft, ohne die grün-weiße Brille aufzuhaben, kann man ihn eigentlich gar nicht gescheit bewerten. Er hat jetzt, glaube ich, 2,5 Wochen volle Trainingswochen gehabt. Ich glaube, das ist schwierig, dass man da einen Trainer irgendwie bewerten kann, dass er da seine Idee einbringt. Das Einzige, was er machen kann, er kann viel mit den Spielern reden, ihnen Selbstvertrauen eintanken, Körperspruch von seinen Verlangen, eine gewisse Mentalität einbringen. Und das wird er machen, weil er als Typ auch so war. Er war ein Spieler so und er kennt den Verein, er weiß, was da gefragt ist. Aber dass man jetzt da seine Trainerfähigkeiten jetzt bewertet, glaube ich, es wäre sehr unfair, weil es einfach zu kurzer Zeit ist, was dann der Plan von Mickey Katzer ist. Weiß ich selber nicht, aber nur lang auf die drei Wochen ihn jetzt zu bewerten, glaube ich, wäre sehr unfair.
Aber ihr habt ja Kontakt jetzt auch gehabt, oder? Hat auch zumindest er gesagt, in der letzten Woche, wenn es darum gegangen ist, auch für diese Spiele jetzt.
Ja, ich war jetzt einmal beim, ich habe es gelesen, dass das leider nicht geholfen hat. hab mit der Offensive habe ich eine Abschlussübung gemacht, über ja, Viertelstunde, 20 Minuten nach dem Training. Den Jungs ein bisschen Selbstvertrauen, ganz einfache Abschlüsse mit 1-2 Kontakten. Habe ich aber gesehen, dass es leider nicht gewirkt hat. Schade, ja. Wenn es so einfach war.
Darf ich fragen, wie das war?
Viel Geld verdienen.
Ja, klar, das ist der Zauberer dann. Aber, ja. Hast du vorgezeigt. Aufgelegt, vorgezeigt? Oder, weil das ist manchmal, bei Hans Krank hat man gesagt, wie er Nationaltrainer war vor allem, hat er dann sich am Ende des Trainings von links vom Aufhauser und von rechts vom Schopp die Flanken geben lassen und hat es reingehaut und in der Glieder und der Meierleb, die haben zugeschaut und haben sich gedacht, scheiße, so mit der den einen Nagel, das schaffen wir nicht. Also es war ist auch eine Möglichkeit der Motivation, ja, ist die Frage.
Aber du kannst auch Selbstvertrauen nehmen. Nein, da habe ich nicht mitgemacht. Meistens mache ich dann bei der Akademie. Und da spiele ich auch schon noch gern mit. Also, genau. Da habe ich mich konzentriert, dass ich die Bälle spiele für die Jungs und habe zugeschaut, dass sie einen sauberen ersten Kontakt haben. Aber meistens spiele ich dann nur selber bei der Akademie mit.
dann kommen wir vielleicht gleich zur Akademie, außer Martin.
Ich wollte noch zu Rapid vielleicht noch abschließend sagen, weil ja auch in einem befreundeten Mitbewerber-Podcast, ja, den der Hannes Steiner macht mit Frankie Schinkels und Kurtl Kager, war ja der Steffen Hofmann erst vor kurzem zu Gast und hat gesagt, die große Frage wird ja auch sein, wenn ich das so richtig zusammenfasse, ob man den eingeschlagenen Weg weitergeht. Ne? Das ist natürlich eine große Frage, aber also, da würde mich nur interessieren, auch aus der eigenen Erfahrung, einen eingeschlagenen Weg, das habe ich jetzt so verstanden, auch mit diesen Verpflichtungen, dieser Art des Spiels, das zu verändern, was würde das für die Spieler bedeuten, die jetzt gerade noch da sind? Weil ich kann ja nicht sagen, jetzt 20 Spieler weg und 20 neue her. Nicht, wenn ich jetzt so hat es der Steff Hoffmann gesagt, den eingeschlagenen Weg, den wir eingeschlagenen Weg im Sinne von Spieler, die wir verpflichtet haben, die Art und Weise, wie wir das Spiel auch versuchen anzulegen, dass man diesen Weg so fortsetzt. Ja, oder ob man ihn überhaupt so fortsetzt. Das war halt das hat er so in den Raum gestellt in diesem Podcast. Und das ist für mich immer so etwas, man kann alles hinterfragen, aber was heißt das dann? Nicht? Also zum Beispiel für die Spieler, die da sind, ne? Wenn man etwas verändert. Und du warst auch bei Vereinen, nicht nur bei Rapid, wo es Veränderungen gegeben hat. Wie unangenehm, schwierig kann das dann sein?
Ich glaube, die Spieler sollten sich über sowas gar keine Gedanken machen, sondern die sollen sich Gedanken machen, was am Platz passiert, was der Verein, wie mit jedem Einzelnen geplant wird. Das wird dann eh der Mäcki oder die Verantwortlichen denen dann mitteilen, den Jungs, und wie die Zukunft ausschaut. Aber ich glaube, das Große und Ganze, ist hinterfragt worden, ob das mit dem Plan so weitergeht, ob man Österreich-Topf weglässt, ob man viele junge Spieler aus dem Ausland holt, wie Salzburg in der Vergangenheit gemacht hat, dass Rapido jetzt nachgezogen hat, weil man jetzt im Sommer einen großen Transfererlös gemacht hat, wie da der Weg weitergeht. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, ob man den Weg weiter bestreitet, auch wenn es jetzt nicht gut läuft, dass man sagt, man ist voll überzeugt, und ich glaube, das ist das Wichtige. Man muss von irgendwas überzeugt sein und das auch dann so umsetzen, egal ob es dann einmal steinig wird. Mhm. Aber wenn man davon überzeugt ist, dann muss man es auch zu 100% machen. Dann zu wieder sagen, wir kommen dann wieder auf den anderen Weg, macht keinen Sinn. Also das, glaube ich, sollte schon jedem klar sein, dass man da an einem Strang zieht.
Aber das war so ähnlich, hat es auch Andreas Schicker gesagt bei dir in Talk und Tor, ne, genau. Zum Thema Christian Ilzer. Er war von diesem Weg immer überzeugt bei Hoffenheim und deshalb hat er ihn auch durchgezogen, gegen jeglichen Widerstand.
Genau, du brauchst natürlich die Unterstützung von oben, weil sonst bist du als Trainer machtlos. Aber genau das habe ich jetzt so wie es auch verstanden, der eingeschlagene Weg im Sinne von Transferlöse, also eben Transfers zu machen mit ausländischen Spielern. Wobei, da trifft es ja dann wieder, glaube ich, wo du hin wolltest. Es gibt in Österreich 12 Akademien von den Bundesligisten, es gibt aber noch weitere Akademien B. Also wir haben 20 Akademien in einem Land, das überschaubar groß ist, produzieren jährlich ein paar hundert Spieler. Für welche Liga? Ich könnte es jetzt brutal sagen, arbeitslose Profis, die da ausgebildet werden, mit Steuergeld im Übrigen. Ist das der Sinn des Ganzen?
Sehr schwierig. Also ich glaube, da können wir uns länger unterhalten.
Ja. Machen ja viele im Moment, auch im ÖFB.
Ja, voll. Also ich glaube, da der ÖFB und auch die einzelnen Vereine müssen da schon einen Weg finden, wie man den potenziellen, jungen, talentierten Spieler einen Weg nach oben vorzeigen kann. Und das ist extrem wichtig, wenn man jetzt, so ehrlich muss man schauen, zu den Top-Vereine in Österreich schaut. Und auch, wie man jetzt sagt, als Junger, warum soll ich als Junger zu Rapid gehen, wird es natürlich schwierig, weil da hinterfrage ich mich als Papa, wenn ich der Papa von einem Jugendlichen bin, wo soll der spielen? Weil eben ganz wenige nach oben kommen. Jetzt kann man auch hinterfragen, es sind zu wenig junge Talentierte bei den Amateuren oder in der U18, in der Akademie. Aber ich glaube, man muss einfach den Mut haben als Verein, gewisse Jungs einfach ins kalte Wasser zu schmeißen, und die sollen dann am Montag, Dienstag, wenn sie am Anfang der Woche mittrainieren, merken die dann schon selber, der druckt mir aber weg noch, oder da muss ich im Passspiel noch besser werden, oder das geht nicht so einfach gegen einen 30-Jährigen oder gegen einen 25-Jährigen. Das sind alles so Lerneffekte, glaube ich, was so einen Jungen richtig gut tun, ohne dass sie jetzt schon im Kader sind oder spielen müssen, sondern ich bin davon überzeugt, dass man Montag, Dienstag, Mittwoch, wenn man jetzt nicht gerade international spielt, da gewisse Jungs heranführt, ins kalte Wasser schmeißt, dass die selber ein Gespür kriegen, heimgehen dann zum Papa oder zum Berater immer wieder und dann schon einmal sagen, ich habe schon noch einiges vor, ich muss schon noch einiges tun, und das ist, glaube ich, auch für die Jungs im jungen Alter extrem wichtig.
Also die ein bisschen auch heranführen, gleichzeitig ist es ja Motivation, voll, wenn man mit der Kampfmannschaft trainiert. Andererseits natürlich
sehe ich ja die
die genau. Defizite oder genau. Halt dort, wo noch Luft nach oben ist.
Genau, das ist, glaube ich, extrem wichtig, dass ja merken, ah, ich muss am Körperlichen arbeiten, ich muss an meiner Technik noch arbeiten. Ich glaube, das ist heutzutage auch, ich verstehe die Vereine auch, aber ich heutzutage auch die Jungs sehr ungeduldig sein, die Jungen. Es wird viel mit Berater, viel von den Eltern, wird sehr viel gefordert. Ich glaube, da müssen alle eine gute Mischung finden. Ist, glaube ich, nicht so einfach, weil eben im Fußball viel Geld zum Verdienen ist. Und jetzt glauben natürlich auch viele Eltern, weil der Bub talentiert ist mit 15, 16, jetzt wird er ein Profi. So läuft es aber leider nicht. Sonst würden nicht Hunderttausende von Kindern es leider nicht schaffen, sagen wir jetzt nur in Österreich. Da gehört schon mehr dazu. Man braucht auch Glück, man braucht auch mit den Verletzungen, aber man braucht schon ein bisschen was im Kopf auch. Und wie gesagt, mein Zugang wäre da einfach, wenn es geht, dass Montag, Dienstag zumindest die guten, talentierten Jugendspieler oder Akademiespieler da oben ein bisschen mitschnuppern können, wenn es sich gerade ausgeht. Das ist nicht immer so einfach, wenn man international spielt. Und dann kommen sie auch selber drauf.
Ja, oder zumindest in der zweiten Mannschaft, weil oder alles davor ist ja der geschützte genau. Bereich, muss man ganz
genau.
ehrlich sagen.
Genau.
Das sind nur Gleichaltrige oder halt ein Jahr Unterschied. Mhm. Und ich glaube, das ist das große Problem. Das ist jetzt ja U17-WM. Mhm. Der Erfolg ist großartig, aber die Frage ist ja dann,
wie geht's weiter?
Weil ja viele sagen, wieso spielen die nicht noch in der Bundesliga? Naja, weil es eben erst 16, 17
sind. Genau, nein, es geht sich nicht aus. Alle, die sich im Fußball oder sich mit Fußball beschäftigen, wissen, dass sie körperlich gar nicht so weit sein können wie ein 20-Jähriger. Oder 25-Jähriger, das ist dann vom Tempo und vom Körperlichen schon nochmal was anderes und vor allem von der Schnelligkeit im Kopf, wie schnell das Spiel ist. Aber das müssen sie lernen und deswegen, man sieht, dass wir am gleichaltrigen Niveau international uns überhaupt nicht verstecken müssen, dass wir in der Arbeit richtig viel Gutes machen. Und jetzt heißt es halt, wie jeder einzelne Vereinssehnere oder die Talente halt an die Profimannschaft heranführt. Und das ist gerade das Schwierige und Komplizierte, dass man nicht den einen oder anderen zu früh oder zu spät. Und vor allem, dass man die im Duell auch noch begleitet. Weil jedes Talent hat unterschiedliche Möglichkeiten und Schwierigkeiten. Du musst mit jedem was anderes machen. Und da ist jeder Verein einzeln gefragt.
Weil Sie vorher noch gesagt haben, bei Ihrer Arbeit in der Akademie, da spielen Sie dann auch teilweise selber mit. Wie kann ich mir das vorstellen? Also da gibt es dann keine Rücksicht auf Verluste. Also da wird dann der 15-Jährige auch einmal wegdrückt, damit der merkt.
So sind die nicht.
Ja, 18 und 19. So sind die schon junge Männer. Ja, dann halt der 17-Jährige, damit der halt vielleicht auch mal merkt, hey, da ist schon noch mehr dahinter.
Nein, die Zeit ist vorbei.
Also im Oktober waren noch 25 im Kader, jetzt nicht mehr 20.
Wo ich die Ellbogen aus war, das ist vorbei. Und nein, gar nicht. Ich mache ein paar Mal bei den Abschlüssen mit. Oder okay. Wenn jetzt 8 gegen 8 oder 6 gegen 6 ist noch zum Schluss, die Jungs spielen und das fällt an, dann springe ich ein und bis jetzt bin ich immer Turniersieger geworden. Von dem her.
Als war doch.
Turniersieger. Bisschen ehrgeizig bin ich schon noch. Nein, aber diese Mentalität müssen die Jungs einbringen. Das ist wichtig. Ich will immer gewinnen. Und deswegen habe ich auch viel trainiert. Und wenn du nicht so das Talent hast, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie du es zum Profi schaffen kannst. Der andere ist technisch besser, der andere hat eine unglaubliche Siegermentalität. Es gibt verschiedene Dinge. Und gerade das ist das Schwierige zum Trainieren. Ich kann jetzt einen 16-Jährigen schon es passen oder einen ersten Kontakt oder mit der Brust annehmen. Das kann ich mit ihm den ganzen Tag machen. Der wird es irgendwann kennen. Aber den Willen, die Bereitschaft, das kann ich ihm nicht lernen. Das kann ich ihm nur sagen. Das muss er schon irgendwann einmal selber checken. Alles andere kann ich ihm beibringen.
Kann man Instinkt lernen? Dieses Gefühl für eine Situation? Oder entwickelt sich das einfach über die Zeit?
Lernen. Man kann viel schauen, viel Situationen besprechen. Ich glaube, dass das auch viel Erfahrung ist. Natürlich gibt es viele junge, talentierte Stürmer, die haben das von Haus aus. Aber ich glaube, das zu lernen ist schwierig. Aber das bringt auch die Erfahrung. Man kann auch, wenn man schon mit 18, 19 viel gespielt hat, kann man das natürlich auch schon als Erfahrung nehmen und haben, ganz klar.
Worauf legen Sie da besonders Wert in der Arbeit eben mit diesen jungen, talentierten, vor allem Offensivspielern? Also was sind so auch die fußballerischen Fähigkeiten, wo Sie sagen, okay, das musst du ja in dem Alter beherrschen, weil sonst wird es sowieso dünn.
Habe ich jetzt gerade gesagt, ist wirklich sehr unterschiedlich. Mhm. Es gibt Spieler, die technisch super sind. also links, rechts perfekt guten Abschluss haben, dafür unsauber im Kopfballspiel sein, unsauber sich in der Positionierung, mache ich zum Beispiel Video-Studium, weil sie sich einfach falsch positionieren als Stürmer, wann sind sie anspielbar, laufen im falschen Moment tief, wo er gar nicht tief angespielt werden kann. Wie verhaltet er sich, wenn der Ball über außen kommt? Wo steht er im 16er? Geht er auf den ersten Pfosten, am zweiten Pfosten? Also es ist schon sehr komplex, aber grundsätzlich am Platz draußen macht man nur Wiederholungen, dass die Jungs ein Gefühl kriegen, mit rechts abzuschließen, mit links abzuschließen, Volleys, Dropkicks, verschiedene Kopfbälle, erster Pfosten, zweiter Pfosten zu belaufen. Und das ganz, ganz viel Wiederholung, dass sie einfach nicht mehr nachdenken müssen, jetzt bin ich in der Position, was muss ich jetzt machen? Dass das einfach automatisch funktioniert und dass man da einen Rhythmus reinkriegt. Das ist mein Job.
Genau, was du als Stürmer gemacht hast. Es gibt ja im Moment viel Kritik von Bundesliga-Trainern, von Experten, was die Ausbildung betrifft, dass man sagt, es war in den letzten Jahren vor allem in den Akademien Pressing das Hauptthema und weniger die Individualität des Dribbling zum Beispiel, Außenspieler oder eben ein klassischer Mittelstürmer. Wie nimmst du das wahr bei Rapid oder beim ÖFB-Nachwuchsnationalteam?
Ich habe das auch sehr verfolgt. Ich kann jetzt nur sagen, wie Rapid trainiert und ich finde diesen Ansatz eigentlich sehr gut, dass jetzt von Montag bis Donnerstag in den Akademien wirklich individuell gearbeitet wird. Das heißt, jeder, es wird aufgewärmt zum Beispiel, dann kommen die Offensiven zu mir, die Mittelfeldspieler zu einem Trainer, die Außenverteidiger zu einem Trainer, die Innenverteidiger zu einem Trainer und die Tormänner extra. Und zum Schluss wird noch ein kleines Spiel gemeinsam gemacht, auch 5 gegen 5. Aber es wird sehr viel individuell gearbeitet und das von Montag bis Donnerstag und erst Freitag oder Samstag wahrscheinlich ein bisschen taktisch gearbeitet, wie sie halt am Wochenende spielen. Und ich glaube, das ist extrem wichtig. Darfst du nicht in der Akademie auf die Ergebnisse schauen oder dass wir jetzt ein super gutes Pressing spielen oder ein Gegenpressing spielen. Das ist völlig uninteressant in dem Alter. Natürlich, wie du gesagt hast, ist Österreich eine Ausbildungsliga. Und deswegen finde ich auch, wenn wir Fülle oder wir uns definieren über Ausbildungsliga, können die besten Trainer in die Ausbildung, in junge Mannschaften, weil der Verein hatte ja mal was davon. Und ich glaube schon, dass wir da umdenken müssen, weil wir uns ja definieren über eine Ausbildungsliga. Weil die 16-, 17-Jährigen gehen ja jetzt auch schon ins Ausland und spätestens in dem Alter wie ein Niki Wurmbrand, wenn die eine gute Saison spielen, sind sie weg und machen den nächsten Schritt, ist völlig normal, war bei mir nicht anders, vielleicht ein bisschen später. Aber das ist das große Ziel, so ehrlich muss man sein.
Damals war es auch nicht so, muss man sagen. Es hat sich in den letzten 10 Jahren schon so verändert, dass man wirklich, wenn man 500 Minuten spielt in Österreich, in Dänemark oder in Schweden, bist schon
weg. Genau. Ja. Aber davor bist nicht am Radar.
Ja, aber das ist halt so.
Und dann auf einmal geht's,
Und dann 500 Millionen. Und kostet es gleich ein paar Millionen. Ne? Genau, das hat sich ja geändert.
Du hast früher zuerst einmal 50 bis 100 Bundesligaspiele spielen müssen, dass du zu Rapid, Sturm oder Austria Wien gehen kannst, sage ich einmal. Das ist jetzt auch nicht mehr der Fall. Aber ich sage nur, auf den Fokus, glaube ich, sollten wir großen Wert legen als Ausbildungsliga.
Ist Ihr Ansatz dann, oder wie kann ich mir das dann vorstellen, wenn ich Stürmer bin bei Guido Burgstaller in der Einzelhandel und ich habe einen unfassbaren rechten Fuß, aber mein linker ist zum Stehen da, wird da, also jetzt überspitzt gesagt, mehr an den Stärken gearbeitet, also dass der Rechte dann Weltklasse wird und die Schwächen natürlich versucht, in diesem Maß noch so auszugleichen, dass es passt, oder ist da der Fokus eher darauf, dass man mit dem Linken auch ein bisschen mehr anfangen kann?
Also oder ist jeder, es sollte jeder schon so ein Attribut haben, wo er sagt, das ist eine absolute Stärke. Also, weiß ich nicht, sagen wir Rapid in Mulzi. Mulzi-Bur hat einen unglaublichen linken Fuß, einen unglaublichen linken Abschluss, muss man wirklich sagen, habe ich selten gesehen in den jungen Jahren. Der hat eine Wucht dahinter. Aber trotzdem soll er schon so weit sein, dass er mit rechts, wenn er den Ball auf rechts kriegt und der Stürmer hast du manchmal in der Box keine Zeit zum Überlegen oder der Ball fliegt aber, dass ich weiß, ich kriege ihn aufs Tor und habe eine gewisse Sicherheit mit meinem schlechten Fuß, dass ich da auch eine gewisse Konstanz reinkriege. So weit sollten die Jungs dann schon hintrainiert werden. Das war zum Beispiel für mich immer, also aus meiner Sicht, der große Stärke, dass ich mit links, rechts entlang habe, überlegen müssen. Und, aber grundsätzlich stärkt man dann schon die Stärken, was jeder Einzelne hat.
Entschuldigung, das hat sich ja geändert, dass die Ausbildung das jetzt so umfassend einfach ist, dass das die Grundvoraussetzung ist, nicht? Dass man mit beiden Beinen, ich darf nur erzählen, weil ich manchmal die Ehre habe, mit Lothar Matthäus zu arbeiten, der mir erzählt hat, er war bei Gladbach und bei Bayern und dann ist er zu Inter Mailand gegangen und dann Giovanni Trapattoni hat dann in der ersten Saison mit ihm immer nach dem Training Übungen gemacht, damit er mit seinem linken Fuß auch schießen kann. Mhm. Muss man sich mal vorstellen. Zu Inter gegangen ist, 2 Jahre später Weltfußballer geworden. Aber er hat gesagt, eigentlich hat er erst in die 2 Jahre richtig mit links schießen gelernt, mit dem Trapattoni. Aber das ist ja heute nicht möglich. Ne?
Naja, wobei, diese Geschichte hat mir Alexander Dragovic schon mal erzählt.
Er auch?
Mit Mohamed Salah beim FC Basel.
Ja.
Der hat gesagt, das war der schlechteste Stürmer, den sie hatten, weil der hat einfach das Tor nicht getroffen. Und dann gab es halt einfach Co-Trainer, die haben sich nach dem Training mit Salah hingestellt und haben den noch eine Dreiviertelstunde, Stunde Abschlüsse machen lassen. Inzwischen ist, glaube ich, der Abschluss nicht so schlecht.
Genau. Ja, jetzt wird er wieder kritisiert. Ja. Aber dazwischen war eine sehr erfolgreiche Zeit.
Aber vielleicht noch kurz zu Ihrer Arbeit mit dem U19-Nationalteam. Wenn wir jetzt nur auf die Stürmer gehen, Hämmerle, Osayantin, den Juhure, Alexa, ist da einer dabei, der das Zeug hat, absolute Nationalteam-Klasse zu werden. Weltklasse will ich jetzt nicht sagen, das sind alles junge Menschen. Also das ist alles ja, so schwierig zu sagen.
Schwierig zum Voraus prophezeien.
Sagen wir es einmal so.
Dass ja, auf jeden Fall. Also jeder hat da das absolute Talent und bin jetzt 2-3 Mal dabei gewesen und auch jeder unterschiedlich. Der Kenneth von Liefering, unglaublichen Speed, unglaublichen Körper. Das gleiche ist mit einem Alexa, unglaublich schnell, hat da auch seine Themen mit noch ein bisschen technisch sauberer zu sein, aber jeder hat, hat ein gewisses Talent. Wenn ich den Hämmerli hernehme, super, sichert die Bälle super, spielt bei Augsburg. Super Abschluss. Jeder hat so seine Themen.
Sind in Österreich unterwegs oder sind sie auf dem Niveau eigentlich egal?
Nein, es sind verschiedene Spieler. Also du kannst jetzt an großen Stürmer, der was gerne ein Wunschspieler ist, und vergleichen mit einem, der was gerne in die Tiefe geht. Das ist immer nur ein Geschmack so, was du als Trainer haben willst. Aber es hat von dem, was du jetzt aufgezählt hast, jeder das Potenzial, Bundesligaspieler zu werden und sind richtig gute Jungs und ich freue mich schon wieder, wenn es jetzt im Januar und dann im März zur Elite-Runde geht.
Ja, das Thema Fußball ist für Sie quasi spielend komplett abgeschlossen oder haben Sie vielleicht vielleicht bei der WM-Auslosung gedacht, naja, nein, wenn sich da einer wehtut.
Also, danke.
Wir sind so, vielleicht so gibt es wieder eine kurzfristige Einberufung.
Nein, da braucht keiner. So einen alten Gauding wie mich braucht keiner mehr. Das aber passt schon.
Copa Pelé vielleicht, oder?
Ja, da. Das vielleicht tun sie da einmal.
Gab schon die Anfrage.
Toni Pfeffer?
Von Toni Pfeffer, vom Teamchef.
Ja, aber leider hat es jetzt zeitlich bei mir, weil ich so viel zum Tun habe, hat es leider noch nicht ergeben.
Der sucht immer, weil der will jedes Spiel gewinnen und dann sucht er natürlich die Jungen mittlerweile. Standfest spielt er mittlerweile.
Damit er auch noch mit. Toni Pfeffer ist tiptop in Shape, muss man ganz ehrlich sagen. Aber,
ja, ich höre, dass der gut benannt ist, wenn er mitspielt.
Ja, es gibt ja auch wieder die Legendenturniere, wo Toni Pfeffer sich das ja auch nicht nehmen lässt und da gibt es auch den einen oder anderen Zweikampf an der Bande. Wo es dann schon noch ganz schön raschelt, muss man auch ganz ehrlich dazu sagen. Ein Thema noch, weil ich es mir aufgeschrieben habe, wir haben es eigentlich schon abgeschlossen, aber ich möchte nochmal kurz zurückkommen. Sangaré, der spielt in der Liga richtig gut, die sind Tabellenführer. Dass der Fußball spielen kann, hat ja jeder in Österreich gesehen. Sie haben mit ihm gemeinsam gespielt. Wie war der so als Typ auf dem Feld, abseits des Felds? Wie kann ich mir das vorstellen? Also, wie war der?
War jetzt nichts Außergewöhnliches. Der Mama war, erstens hat er einen super Charakter. Er hat super Deutsch sprechen können. Er hat sich sehr, sehr wohl gefühlt da in Österreich, auch mit uns. War für jeden Scherz zu haben. Hat aber unglaubliche fußballische Qualitäten gehabt. Das hat man gesehen. Das Einzige, was er gehabt hat, waren manchmal seine Aussetzer mit seinen Grätschen, genau. Aber das gehört zu seinem Spiel dazu. Wenn er das noch ein bisschen in den Griff kriegt oder da ein bisschen vom Gas runtergibt, wie man jetzt sieht, spielt er eine unglaubliche Saison und dass er fußballerische Qualitäten hat, die was außergewöhnlich sind, hat man auch schon zu Rapid gesehen und er war unglaublich wichtig für uns. Nicht nur fußballisch, eben auch, weil er charakterlich was Cooles eingebracht hat, eine andere Mentalität, eine andere Kultur und du hast dich super mit ihm verstanden.
Man muss ja sagen, er ist ja verpflichtet worden von Salzburg zu einer Zeit, wo noch Christoph Freund das Ganze geleitet hat, Heiko Lessig und so weiter, die Scouting-Abteilung. Das war ja kein Zufall, dass die den geholt haben, weil die in dem in ihm auch was gesehen haben. In jungen Jahren hat er natürlich noch sehr viel Konkurrenz auf der Sechser-Position gehabt. Da war er ganz jung, da war der Sladi noch gespielt hat und auch Seiwald. Deswegen ist er zum GRK verliehen worden, zweite Liga, ich glaube nach Belgien auch noch. Ne? Ja. Und das heißt, Dann ist die große Frage, warum Salzburg in ihm dann nicht mehr das gesehen hat, dass er nach diesen 2, 3 Lehrjahren sozusagen auch außerhalb von Salzburg nicht mehr bei Salzburg geblieben ist. Das ist für mich das Entscheidende, wo vielleicht auch in Salzburg, was heißt vielleicht, sicher sogar offensichtlich Fehler gemacht wurden, weil man das nicht so erkennen wollte, konnte. Oder es ist ihm dann gelegen an ihm, dass er halt bei Rapid dann erst das alles entfalten konnte, wozu er imstande ist. Aber dass der vor allem im letzten Jahr, also im Frühjahr, war der eine Wucht. Ne? Also diese physische Präsenz war ja phänomenal, finde ich. Also jedes Mal habe ich mir gedacht, da kommt keiner vorbei. Also er war wirklich, also an so einem, das haben wir jetzt übrigens eingangs einmal geredet, an so einem kannst du dich halt anlehnen.
Genau. Der hat immer Leistung gebracht.
Ja, das Thema ist auch, der hat auch keine Angst gehabt. Der wollte immer einen Ball haben, den hast du anspielen können in Drucksituationen und den, so blöd wie es klingt, war auch wurscht, wenn er einen Ball verliert. Ja. Und genau so eine Mentalität oder so eine Eigenschaft brauchst du halt gewisse Spieler, die sich nicht scheißen, wo es wurscht ist. Einzige, was er nicht kennen hat, ist Schießen. Das habe ich aber jedes Mal gesagt. Hat, glaube ich, am öftesten von der Statistik. Von der Statistik, glaube ich, am öftesten hingeschossen als Mittelfeldspieler und nie ist Tor getroffen. Und wie gesagt, bitte spiel auf den Ball auf die Seiten. Oder. Aber wenn er das auch noch kennt, dann Hut ab. Ja. Dann wäre er ein Wahnsinn.
Weil Sie jetzt dann auch verspätet in diesem Herbst eingestiegen sind, die österreichische Fußball-Bundesliga zu verfolgen und im Speziellen natürlich auch Rapid. Wie bewerten Sie das, was da aktuell passiert? Es ist alles sehr eng und kann man sagen, ja, sehr spannend oder halt einfach nicht so gut, wie es vielleicht die letzten Jahre war?
Wenn ich auf die Tabellen schaue, sehe ich, dass es spannend ist für die Zuschauer, dass es von 1 bis 8, glaube ich, alles sehr eng ist. Ich habe jetzt zu wenig Spiele, aber ein paar internationale Spiele gesehen. Ich habe gesehen, leider, dass wir da nicht überall gut performt hat oder einfach zu wenig Punkte geholt haben aus Österreichs Sicht und dass das schon wehtut. Ob die Liga jetzt schlechter geworden ist, ich glaube, es gibt überall Themen. Bei Salzburg gibt es Themen, bei Sturm Graz gibt es Riesenthemen, bei Rapid Wien. Dann ist das Einzige, wo man sagen muss, beim LASK muss der.
Aber sportlich läuft es ganz
gut. Ja, Manio, sportlich, rede nur sportlich. Muss man wirklich einen Hut vom Didi Küper erzählen, was der seit Jahren abreißt, ist phänomenal und kann man echt nur gratulieren.
Apropos Didi Kübauer, weil ich es mir auch aufgeschrieben habe, dieses Phänomen Kübauer, haben Sie dafür eine Erklärung? Ich meine, Sie haben jetzt nie unter Didi Kübauer gespielt, wenn ich es nicht irgendwo verpasst habe. Haben Sie dafür eine Erklärung, dass der eigentlich überall, wo der hingeht, in Österreich funktioniert?
Nein, habe ich nicht. Ich habe nie unter ihm trainiert. Ich habe ihn ein paar Mal gesehen, da kurz gequatscht, aber er ist ein Phänomen und der wird einfach ein richtig guter Trainer sein, weil sonst kannst du nicht über Jahre so erfolgreich sein, vor allem mit jedem Verein, wo er hingeht, muss man einfach sagen. Und ist sicher Österreich oder in den letzten Jahren sicher der beste österreichische Trainer, was wir haben. Also es geht kein anderer Weg vorbei.
Martin, weil wir die sportlichen Themen noch angesprochen haben. Der LASK hat aktuell keine sportlichen Themen, aber bei Salzburg gibt es keinen Sportvorstand, bei der Austria gibt es keinen Sportvorstand, bei Blau-Weiß Linz gibt es keinen Trainer, bei Rapid gibt es keinen Trainer. Vielleicht gibt es noch die einen oder anderen Trainerwechsel im Winter, also jetzt vor Weihnachten.
Wenn es mit Saisonbeginn Anfang Februar, glaube ich, sind all diese Fragen beantwortet.
Schon, aber allein... Wie viel Bewegung da jetzt noch reinkommen kann in den nächsten Wochen, zeigt das einfach auch, warum es in der Liga gerade so läuft, wie es läuft, dass sich keiner so richtig absetzen kann, dass keiner konstant stark performt, weil es einfach überall extreme Themen gibt?
Ich könnte sagen, ich könnte auch die anderen Vereine nennen. Ich könnte sagen, bei Ried ist
seit 3 Jahren
derselbe Trainer,
WSG derselbe Tirol,
Vorstand. Köck, bei der WSG ewig. Hat man einen neuen Trainer zwar holen müssen, weil der andere vor 1,5 Jahren aufgehört hat, freiwillig. Dort läuft es, bei Hartberg läuft es. Das sind dann die Mannschaften, wo es läuft. Da gibt es auch keine Wechsel, könnte ich jetzt sagen. Und damit ist eigentlich auch die Frage beantwortet. Wenn ein großer Club, in Österreich großer Club, natürlich plötzlich nicht die Ergebnisse hat, der Druck steigt, werden alle nervös. Und da zeigt sich, finde ich, dann aber auch die Führungsstärke. Das ist mein Zugang. Ich kann es natürlich jetzt leicht sagen, ich bin nicht verantwortlich für einen Club, aber Fakt ist, es ist leicht, im Erfolg Führung zu zeigen, Interviews zu geben. Aber es ist halt die große Herausforderung, wenn es nicht läuft, Führung zu zeigen. Und ich glaube, das würden sich ein paar Vereine in Österreich ganz gern wünschen, wenn da die Führung auch dementsprechend präsent ist, um auch zu sagen, Unangenehmes, aber auch zu sagen, wir ziehen das jetzt durch. Und dann haben wir halt vielleicht 1, 2, 3 karge Jahre, aber wir sind überzeugt, dass wir auf diesem Weg auf Sicht erfolgreich sein werden. Punkt. Ja, weil es ist ja jedes Unternehmen entscheidet und kann nicht jedes Wochenende, nur weil vielleicht der Absatz jetzt dann am Wochenende nicht gut war, sagen, wir ändern wieder den Weg. Ja? Und manchmal hat man in Österreich den Eindruck, beim Fußball ist alles erlaubt. Ja? Jede Woche darf man alles verändern.
Ja, dann habe ich noch zum Abschluss, Gude, wir haben natürlich auch unsere Community Fragen gestellt, habe eine rausgenommen. Der Effendi würde gerne wissen, was war der schönste Moment bei Rapid? Gibt es einen?
Fußball.
Rapid 1 oder Rapid 2? Das ist nicht definiert, also würde ich sagen, beide.
Ich würde sagen, die Rückkehr, weil das nicht so einfach war, weil ich noch Vertrag habe auf St. Pauli. Wollte aus familiären Gründen unbedingt zurück nach Österreich, dass das auch gepasst hat, dass Rapid jemanden oder einen Stürmer braucht. Also es war ja alles nicht so einfach. Ich habe Vertrag in Hamburg gehabt und dass das dann geklappt hat, jetzt zum Schluss meiner Karriere, da war ich schon sehr glücklich drüber.
Dann abschließend vielleicht noch, wo sehen Sie sich so in 5 bis 7 Jahren? Die klassische Frage, wenn Sie jetzt zu Domenico Tedesco vielleicht nach Istanbul mal fahren, als an der Seitenlinie, oder ist das eher nichts?
Ich lasse mich selber überraschen.
Okay. Dann lassen wir uns auch überraschen.
Diese Pläne habe ich auch als Spieler nicht gehabt, die mich damit dort oder da spielen, sondern habe immer ein bisschen getan, an mich geglaubt, ein bisschen gearbeitet.
Aber
und dann schauen wir, was rauskommt.
Schon im Fußballbusiness.
Ja, also wenn das Richtige dabei ist, wo ich mich wohlfühle und jetzt, wie gesagt, jetzt probiere ich mir ein bisschen aus, schauen wir das eine oder andere an. Aber natürlich, klar, ich bin seit 20 Jahren Profifußball.
Und ganz und vorne einmal oder so in dieser Rolle als zweiter, als Teil eines Trainerstabs, ist das ist
für manche. Ich würde gerne einmal alles ausprobieren.
Ja,
okay. Also okay. Ja, ich glaube, so eine Mannschaft zu führen, finde ich sehr interessant. Auf diese verschiedenen Charaktere einzugehen. Jetzt gar nicht so aufs Training bezogen, sondern eher so aufs, wie geht man mit den Spielern um, wie geht man in den verschiedenen Situationen mit den Jungs um. Vielleicht liegt mir das ganz gut, aber es hat mich sehr interessieren.
Ja, dann sind wir auf alle Fälle gespannt, was die Zukunft für Sie bringt. Martin, wenn du kein Thema mehr hast, würde ich sagen, wir machen einen Schlusspunkt für heute.
Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten, genau.
Auch, ebenso, frohe Weihnachten.
Gute frohe Weihnachten auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Frohe Weihnachten und natürlich auch alles Gute dann im neuen Jahr, denn das war der letzte Podcast für das Jahr 2025. Dankeschön, Gude, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Danke für die Einladung.
Dankeschön, Martin, dass du dir Zeit genommen hast und Dankeschön an Sie, dass Sie heute wieder dabei waren und wir sind mit dem Audiobeweis dann im Jahr 2026 natürlich wieder für Sie da. Danke.
Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
Das war's auch schon wieder. Jetzt heißt's frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Wir sind dann wieder 2026 mit dem Audiobeweis für Sie da. Aber ich habe natürlich noch Hinweise, denn es gibt ja Fußball weiterhin auf Sky. Und zwar Hallenfußball in Hart. Am 20.12. wird gespielt, zu sehen im Stream und auf Sky Sport Austria 1. Und am 3. Jänner dann im Berchtoldsdorf. Bei beiden Turnieren Legenden am Start. Also lassen Sie sich diese legendären Übertragungen nicht entgehen. Und jetzt aber wirklich frohe Weihnachten, alles Gute.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.